Mit meiner Familie heute hier bei euch zu sein und euch ein bisschen was aus Gottes Wort weiterzugeben und auch heute Nachmittag ja, von dem zu berichten, was Gott in Papua-Neuguinea tut. Und ich möchte euch zunächst auch Grüße weitergeben von der Gemeinde in Heinebach. Ja, ich möchte beginnen mit einer Illustration, mit einer kleinen Geschichte, auf die ihr euch ein bisschen einlassen müsst. Stell dir vor, du lebst mit deiner Familie in einem besetzten Land. Dein Vater hat, als du noch ein Kind warst, im Krieg gekämpft und der Krieg ging aber verloren und seitdem ja, ist euer Land besetzt. Und ja, mittlerweile hast du dich damit abgefunden, du und deine Familie. Ihr habt euch abgefunden, dass ihr eben eingeschränkt lebt und dass ihr dem fremden Herrscher hohe Steuern zahlen müsst. So ist es eben. Und manchmal fragst du dich, ob diese fremde Herrschaft jemals vorbei sein wird. Und gleichzeitig hast du dich aber ganz gut arrangiert. Du hast ein kleines Geschäft eröffnet und du kannst dich und deine Familie gut ernähren. Und manchmal erwischst du dich bei dem Gedanken, ob es nicht vielleicht einfach gut so ist, wie es ist. Und ja, dass ein Umsturz, der kommen könnte, auch wieder Unsicherheiten mit sich bringt. Von daher denkst du manchmal, es soll doch einfach so bleiben, wie es ist. Und dann, auf einmal, ganz überraschend, kommt der Prinz aus dem Exil zurück. Und er zieht durchs Land und er hält geheime Treffen ab und er versucht, ja, eine Leute zu motivieren, ja, mit ihm einen Umsturz zu planen. Und nun stehst du vor einer Entscheidung in dieser Geschichte. Entweder veränderst du dein Denken, das sich in den letzten Jahren so langsam breit gemacht hat, dass es ja eigentlich ganz gut so ist, wie es ist. Du veränderst dein Denken und du vertraust diesem Prinzen, dass er es wirklich hinkriegt, einen Umsturz hinzubekommen. Und das wird auch dein Leben verändern, weil du wirst dein Geschäft aufgeben und du wirst versuchen, ja, diesen Prinzen zu unterstützen. Oder aber du bleibst bei deinem alten Denken und machst einfach so weiter. Du lehnst letztlich den Prinzen ab. Wofür wirst du dich entscheiden? Es ist natürlich ein Wagnis, das ist dir bewusst. Und als du es deiner Familie erzählst, da sagen sie dir, nein, nein, lass es lieber. Das ist viel zu risikoreich, weil was ist, wenn der Umsturz nicht klappt? Dann bist du einen Kopf kürzer und selbst wenn der Umsturz klappt, wird es viele Opfer mit sich bringen. Wofür würdest du dich entscheiden? Du musst dich entscheiden. Selbst wenn du dich nicht entscheiden möchtest, ist es letztlich eine Entscheidung, weil du dich damit gegen den Prinzen entscheidest. Ja, mit dieser ausgedachten Geschichte im Hintergrund möchte ich mit euch den Bibeltext lesen aus Markus 1. Schlag mit mir Markus 1, Vers 1 auf. Ich möchte die ersten 20 Verse lesen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Markus 1, Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Soweit der Bibeltext. Ja, Markus macht hier in diesem Bericht über das Leben von Jesus direkt von Anfang an klar, worum es ihm geht. In Vers 1 sagt er, es geht um Jesus. Es ist die gute Nachricht über Jesus, die er jetzt berichten möchte. Und in Vers 2 sagt er dann, wie geschrieben steht. Und er bringt zwei Zitate aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja und dem Propheten Maleachi. Und er durch diesen Beginn seines Berichtes mit diesen Prophetenzitaten verankert er das Geschehen, was er jetzt berichten wird, was passiert ist, das verankert er in den alttestamentlichen Propheten. Das ist nicht irgendwie, was jetzt hier zufälligerweise passiert, sondern das baut auf dem, was die Propheten schon vorangekündigt hatten. Nun, wovon sprachen denn die Schriften? Worauf warteten denn die Juden zur Zeit, als das passierte? Schlagt mal eben das eine Zitat auf, Jesaja 40, da haben wir den Vers 3 gelesen, der wird dazu zitiert von Markus. Und in diesem Kapitel, eigentlich ab Jesaja 40 anfangend, ja, haben wir tolle Botschaften. Und ich lese mal einfach ein paar auszugsweise ein paar Verse, Vers 1 zum Beispiel, Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Vers 10, siehe, der Herr, Herr, kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Ja, wenn wir das so alles lesen, dann ist die Botschaft von diesem Propheten, dass die Gefangenschaft vorbei sein wird, dass Gott für sein Volk kommt und besonders hier in Vers 10 ist es deutlich geworden, dass Gott seine Herrschaft aufrichten wird. Und deswegen warteten die Juden im ersten Jahrhundert auf diesen Messias, das war der Titel, auf den Gesalbten, auf den König, auf den warteten sie, dass er kommt, dass er für sein Volk eingreift. Und auch in Maleachi 3, wo das andere Zitat her ist, da ist auch die Botschaft, dass Gott für sein Volk eingreifen wird, dass der Tag des Herrn kommen wird, wo Gott das Böse besiegen und für Gerechtigkeit sorgen wird. Das war die Hoffnung der Propheten. Und in Jesaja 40 und in Maleachi 3 kommt dann die Idee auch rüber, dass wenn Gott kommt und seine Herrschaft antritt, dass dann Gott zunächst einen Boten senden wird. Und dieser Bote wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten. Wie eben ein König, der kommt, der Weg vorbereitet wird. Und Markus beginnt hier nun seinen Bericht mit genau diesen Schriften. Er erzählt über Johannes den Täufer, nachdem er zitiert hat aus diesem Propheten. Das heißt, er sagt, mit Johannes und seinem Auftreten beginnen sich diese Propheten, diese Prophetien zu erfüllen. Johannes ist der, der vor dem Herrn hergeht und der den Weg bereitet, bevor dann wirklich der König kommt und seine Herrschaft antritt. Und was tut Johannes? Vers 4 haben wir gelesen. Er tauft in der Wüste und er predigt die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Seine Botschaft ist, tut Buße. Und was bedeutet das? Buße bedeutet, sein Denken zu ändern und damit auch sein Leben zu ändern. Das ist eine komplette Umkehr. Nach dem Motto, ich gehe zuerst in die eine Richtung, weil ich denke, das ist das Leben. und ich lebe so, weil ich so denke. Und dann tue ich Buße, das heißt, ich ändere mein Denken zunächst und gehe dann in eine komplett andere Richtung, weil ich erkannt habe, dass das Leben eigentlich anders laufen muss. Und Johannes sagt, ihr seid auf dem Weg in die falsche Richtung. Kehrt um, ändert euer Denken und damit auch euer Leben. Ja, wenn ihr erkannt habt, dass eine andere Art zu leben dran ist, dass Gott eine andere Art zu leben von euch möchte, wenn ihr das in eurem Denken zunächst erkannt habt, dann lebt auch entsprechend. Und in Lukas 3, wo der Dienst von Johannes noch ausführlicher berichtet wird, da kommen so Gruppen zu Johannes und fragen ihn, was sollen wir tun? Und dann sagt er ihnen, zusammenzufassen, zu diesen jeden Gruppen sagt er was Spezielles, aber letztlich sagt er, lebt gerecht, lebt barmherzig. Und dann sagt er Johannes, als Zeichen dafür, dass ihr umkehrt, lasst euch von mir in diesem Fluss taufen. Und was passiert? Vers 5, das Volk als Ganzes ist dabei. Sie hören Johannes predigen, sie bekennen ihre Sünden, sie sehen ein, dass ihr Leben in eine falsche Richtung unterwegs ist und sie sagen das auch klar, sie bekennen ihre Sünden. Und hier schon wird deutlich durch diesen Dienst von Johannes, dass wenn Gott kommt und seine Herrschaft antritt, dass auch mit der Schuld umgegangen wird, dass wir Menschen von Schuld befreit werden müssen, dass wir Vergebung brauchen und dass sich auch unser Leben ändern muss. Und außerdem macht Johannes deutlich, gleichzeitig, ja, er ruft auf zur Umkehr, aber er macht auch deutlich, dass er nur der Bote ist. Und das sagt er nicht nur in Vers 7, sondern das wird auch in seinem Lebensstil deutlich. Weil das Detail von ihm, was wir gelesen haben in Vers 6, wie er bekleidet ist und was er isst, seine Kleidung erinnert an Elia. Der Elia, wenn ihr 2. Könige mal aufschlagen würdet, dann würdet ihr sehen, dass der Elia, der war auch so bekleidet mit einem Mantel von Kamelhaaren, der hatte auch einen Gürtel. Also das spiegelt es letztlich wieder. Und Elia hatte auch die Aufgabe, zu Gott zurückzuführen, das Volk zu Gott zurückzuführen. Und deshalb war dann auch in den Propheten von einem Elia die Rede, der kommen würde. Nicht von einem wiederauferweckten Elia, aber von einem, der wie Elia im Geist Elias kommen würde und das Volk zurückführen würde. Und dadurch, dass Markus ihn jetzt so beschreibt, sagt er letztlich, Johannes ist dieser Elia. Der kommt, der vor dem kommenden König hergeht. Und das bedeutet auch, dass der König auch bald kommen muss. Und dass Gott eingreifen wird und seine Herrschaft antreten wird. Und dann, ab Vers 9 haben wir gelesen, kommt Jesus. Und Jesus identifiziert sich mit der Botschaft von Johannes und lässt sich deswegen auch taufen. Und daraufhin identifizieren sich der Vater und der Geist mit dem Sohn. Der Heilige Geist kommt auf ihn und der Vater spricht vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn. Und auch das ist aus den Propheten und aus dem Alten Testament dort verankert, weil Markus macht deutlich, dieser Jesus ist derjenige, auf den Johannes hingedeutet hat. Er ist der messianische König, über den Gott sagt, du bist mein Sohn, Psalm 2. Wenn ihr das zu Hause mal nachschlagen wollt. Und er ist nicht nur der messianische König, er ist auch der messianische Diener, über den Gott sagt, zum Beispiel in Jesaja 42, du bist mein Knecht, an dem ich Freude habe. Israel war eigentlich Gottes Knecht, durch das Gott die ganze Welt segnen wollte. Aber Israel schaffte es nicht. Und hier kommt Jesus, der wahre Israelit. Und durch den wird Gott die ganze Welt segnen. Und als dieser wahre Israelit geht er dann für 40 Tage in die Wüste. Er wird in die Wüste gedrängt. Und die Tatsache, dass er, nachdem er von Gott als der geliebte Sohn bestätigt wird, dass es nicht dazu führt, dass er dann nach Jerusalem geht und sich dort auf den Königsthron setzt, die ist schon sehr markant. Er geht nicht nach Jerusalem und setzt sich auf den Königsthron, sondern er geht im Gegenteil weiter in die Wüste hinein. Johannes taufte ja schon in der Wüste. Aber Jesus wird noch weiter in die Wüste geführt und ist dort auch ganz alleine. Und es wird schon hier deutlich, dass der Messias, eben durch den Gott seine Herrschaft aufrichten wird, nicht ein majestätischer König, der einfach so kommt, sondern er ist ein dienender König, ein sich unterordnender Knecht. Und er wird dort in der Wüste vom Satan versucht. Er ist eben ein richtiger Mensch. Und er wird dem Bösen die Stirn bieten. Und interessanterweise geht Markus hier nicht darauf ein, dass Jesus den Satan besiegt, wie das die anderen Evangelisten beschreiben, dass er die Versuchung alle besteht. Aber wenn wir weiter den Bericht lesen, dann wird es deutlich, dass Jesus es mit dem Bösen aufnimmt. Ja, und als dann, Vers 14, Johannes gefangen genommen wird, da tritt Jesus auf. Der Dienst des Boten ist erfüllt und jetzt kommt der König. Und er beginnt in Galiläa, nicht in Jerusalem, wo die religiösen und politischen Leiter saßen. Er beginnt in Galiläa und predigt dort das Evangelium Gottes. Nun, was heißt das? Auch dieser Begriff kommt aus dem Alten Testament. Jesaja 52, dort ist davon die Rede, vielleicht können wir das kurz aufschlagen. Jesaja 52, ab Vers 7. Wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Ja, das ist gute Botschaft. Darauf warteten die Israeliten. Das war ihre Erwartung, dass die gute Nachricht verkündet wird, dass Gott als König herrscht, dass er seine Herrschaft antritt. Und genau das predigt nun Jesus. Er verkündet diese gute Nachricht. Er sagt, die Zeit ist erfüllt. Das heißt, es ist soweit, worauf ihr so lange gewartet habt. Das beginnt sich jetzt zu erfüllen. Das Königreich Gottes ist nahe. Gott tritt seine Herrschaft an. Und die Verkündigung, dass es endlich soweit ist, dass Gott seine Herrschaft antritt, die bleibt aber nicht bei einer bloßen Ankündigung, sondern im gleichen Atemzug ruft Jesus die Menschen auf, so ähnlich wie Johannes, tut Buße, glaubt an das Evangelium, ändert euer Leben, kehrt um, ändert euer Denken und daraufhin auch euer Leben. Glaubt dieser guten Nachricht, dass Gott tatsächlich König ist. Weil wer glaubt, dass es endlich soweit ist, dass Gott nun kommt und seine Herrschaft antritt, der kann nicht einfach so weiterleben. Der muss umkehren. Der muss das alte Leben hinter sich lassen. Der wird mit Gottes reichem Blick in eine neue Richtung gehen. Denkt an die Illustration am Anfang. Ja, Jesu Ankündigung, genauso wie in dieser Illustration, stellt Menschen vor eine Entscheidung. Damals wie heute, das ist heute nicht anders. Bin ich bereit, mein Denken über Gott und die Welt zu verändern, über uns Menschen zu verändern? Nämlich, dass seitdem Adam und Eva im Garten Eden von Gott abgefallen sind, dass seitdem der Tod in die Welt gekommen ist, dass unsere Beziehung zu unserem Schöpfer gestört ist und dass wir unserer Bestimmung als Menschen, die eigentlich Gott in dieser Schöpfung, in dieser Welt widerspiegeln, ihn vertreten sollen, als seine Repräsentanten, die können wir nicht mehr erfüllen. Und dass jeder von uns im Gefängnis gefangen ist, nämlich im Gefängnis des Bösen. Und dass wir nicht mehr frei sind, einfach das Richtige zu tun. Und dass wir uns schuldig gemacht haben. So denkt Gott über uns Menschen. Und wir müssen umdenken. Wir müssen so denken, wie Gott über uns denkt. Und wenn ich so umdenke, wenn ich mein Denken mit Gottes Denken über uns in Übereinstimmung bringe, dann ist das gute Nachricht, was Jesus hier verkündet. Dann ist es gute Nachricht, dass Gott wirklich seine Herrschaft antritt. Weil es bedeutet, dass Gott uns Menschen nicht alleine gelassen hat. Dass wir ihm nicht egal sind. Dass Gott eingreift und uns aus diesem Gefängnis rausholt. Weil er uns so sehr liebt, dass er sogar seinen eigenen Sohn geschickt hat. Und dieser Sohn, Jesus, der Messias, der hat es getan. Der hat genau das alles getan, was sein Vater von ihm wollte. Ja, was heißt es nun, dieser guten Nachricht zu glauben? Ich frage euch mal ganz provokativ, ist Gottes Reich für alle Menschen sichtbar? Hat Gott ultimativ und global seine Herrschaft angetreten? Nun offensichtlich nicht. Und so wie damals sind wir auch aufgerufen, dem zu vertrauen. Und das hat ganz praktische Folgen. Denk nochmal an die Illustration zurück. Wenn du dem Prinzen glaubst, dass er wirklich in der Lage ist, diesen Umsturz hinzubekommen, dann wirst du dein Geschäft schließen und dich in den Dienst von diesem Prinzen stellen. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du einfach weiter dein Geschäft laufen lassen und du wirst dich mit dem System arrangieren und du wirst versuchen, das Beste rauszuholen für dich. Ja, auf uns bezogen, auf diese Botschaft von Jesus bezogen. Wenn du glaubst, dass mit Jesus Gott seine Herrschaft antritt, dass mit Jesus eine neue Zeit angefangen hat, dass Jesus, um noch weiter zu gehen, als was damals schon bekannt war, dass Jesus mit seinem Leben, seinem Sterben, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, ja, als König auch eingesetzt ist, dass er die bösen Mächte besiegt hat, dass wir erfüllt von Gottes Geist schon jetzt auf eine neue Art leben können und dass die Zukunft Jesus gehört. Wenn wir das glauben, dann können wir nicht einfach weiter versuchen, um uns selbst zu drehen und irgendwie in unserer Welt das Beste für uns rauszuschlagen. Sondern dann werden wir jetzt schon anfangen, mit ja, unserer Bestimmung entsprechend zu leben, als Gottes Repräsentanten in dieser Welt. Dann wirst du schon jetzt, wie Paulus schreibt, von der Tatsache ausgehen, dass wir für die Sünde gestorben sind und dass wir nun für Gott leben dürfen. Und dann wirst du schon jetzt anfangen, auf eine neue Art zu leben. Es beginnt in unserem Denken, aber es wird sich auf unser Leben auch beeinflussen. Aber das wird ein Wagnis bleiben. Bis Jesus wiederkommt, wird das ein Wagnis bleiben. Menschen werden dir sagen, es ist doch viel sinnvoller, auf eine ganz andere Art zu leben. Es ist doch viel sinnvoller, nach deinen eigenen Wünschen und Lüsten zu leben. Das werden dir Menschen sagen. Menschen werden dich motivieren. Versuch das Beste rauszuschlagen für dich. Versuch dich zu, ja, wirklich das Leben zu genießen, einfach für dich selbst. Und in diesem Konflikt stehen wir. Menschen werden uns das sagen. Und gleichzeitig dürfen wir uns immer wieder daran festhalten, dass die Zukunft tatsächlich Jesus gehört. Und dass wir deswegen auch für ihn leben dürfen. Aber wie gesagt, das bleibt ein Wagnis. Aber die Zeit kommt, wo allen Menschen klar werden wird, dass die Zukunft tatsächlich Jesus gehört. Und dass wir, die wir jetzt Jesus folgen, unser Leben nicht weggeschmissen haben, sondern dass wir für das gelebt haben, was wirklich zählt. Ja, und dieses Wagnis, das gehen auch diese vier Männer ein, von denen wir ab Vers 16 gelesen haben. Der Aufruf umzukehren und dem Evangelium zu folgen, den wir in Vers 14 und 15 gelesen haben, der bleibt nämlich nicht allgemein, sondern Jesus ruft ganz konkret diese vier Männer auf, ihm zu folgen. Zunächst Simon und Andreas und dann auch Jakobus und Johannes. Und alle vier sind Fischer. Und als Jesus sie ruft, lassen sie ihren Fischereibetrieb hinter sich und sie folgen Jesus nach. Und Jesus sagt ihnen, dass er sie zu Menschenfischern machen wird. Was das bedeutet, das haben die vier wahrscheinlich damals noch nicht so richtig verstanden. Und erst im Nachhinein wird deutlich, was Jesus meinte, nämlich, dass sie Menschen von Jesus erzählen werden und sie für Gottes Reich gewinnen werden. Und es wird deutlich, diese vier Menschen bekommen eine neue Bestimmung, nämlich nicht mehr nur für sich selbst zu leben, sondern für andere zu leben. Aber was für ein Wagnis. Wie kommen diese vier Männer eigentlich dazu, das zu wagen? Es kann nur eine Antwort darauf geben. Sie glaubten der guten Nachricht, dass Gott tatsächlich in Jesus nun seine Herrschaft antritt. Und dass Jesus tatsächlich der Messias ist, auf den sie so lange gewartet haben. Dass endlich der Angekündigte gekommen ist. Weil wer das glaubt, dass der Retter wirklich da ist und dass durch ihn Gott seine Herrschaft antritt, wer das glaubt, der hat nur eine sinnvolle Konsequenz daraus zu ziehen. Nämlich ihm zu folgen, koste es, was es wolle. Also was ist die erste Handlung, die Jesus hier tut, nachdem er angefangen hat, die gute Nachricht von Gottes Königreich zu predigen? Er ruft einen Haufen einfacher Fischer auf, ihm zu folgen. Und dadurch wird klar, dass Gottes Herrschaft nicht von oben herabkommt. Gottes Reich kommt in dieser Welt nicht so, wie das Römische Reich zum Beispiel nach Judäa gekommen ist. Roms Reich ist von oben nach unten durchgedrückt worden. Die Herrscher dieser Welt, die schaffen Tatsachen, mit denen muss sich der einfache Bürger eben abfinden. Aber Gottes Reich beginnt bei einzelnen Menschen, bei Menschen, die Jesus glauben, die glauben, dass Jesus tatsächlich der Messias ist und die deswegen auch dann bereit sind, alles zu verlassen, wenn nötig auch einen Familienbetrieb und Jesus zu folgen. So wie Abraham damals. Erinnert euch an Abraham. Gott rief ihn und er verließ seine Heimat. Und für die Menschen in seinem Umfeld muss es damals total dumm erschienen sein. Aber er tat es trotzdem, weil er dem glaubte, der ihn rief. Und Gott hielt sein Versprechen. Durch Abraham und seine Nachkommen entstand ein riesiges Volk und aus diesem Volk kam der Messias. Weil Abraham Gott glaubte, wurde letztlich die ganze Welt gesegnet. Und das ist ein Prinzip, wie Gott in dieser Welt handelt. Gottes Handeln in dieser Welt beginnt immer wieder bei einzelnen Menschen, die es wagen, Gott zu glauben. Und genauso ging es diesen vier Männern. Sie glaubten und sie wagten es daher. Es wäre für sie und für uns alle sicher viel einfacher, wenn Gott in dieser Welt so handeln würde, dass wir keine Wagnisse eingehen müssten, oder? Wenn Gottes Reich von oben nach unten kommen würde, wenn Gott einfach Tatsachen schaffen würde und mit denen müssen wir uns eben arrangieren. Aber das Leben, das wir leben, ist ein Leben im Glauben. Und es wäre für die Männer viel einfacher gewesen, wenn Jesus mit Macht nach Jerusalem eingezogen wäre, wenn er sich dort auf den Thron gesetzt hätte und wenn er die Römer aus dem Land geschmissen hätte und klare Tatsachen geschaffen hätte. Dann wäre es für sie einfach gewesen, es wäre nicht wirklich ein Wagnis gewesen. Ja, natürlich, er ist offensichtlich der mächtigste König. Aber so kommt Gottes Reich eben nicht. Und das zeigen auch die Gleichnisse von Jesus. Sie handeln davon, wie eine Saat wächst, wie kleine Körner ausgestreut werden und wachsen. Es handelt davon, wie ein Senfkorn zu einem großen Baum wird und wie ein Teig, wo ein bisschen Sauerteig reingegeben wird, den ganzen Teig durchzieht. Nicht durch Gewalt und Unterdrückung. So kommen die Reiche der Welt. Aber Gottes Reich kommt durch selbstlose Liebe, durch Dienen und durch Opfer. Und das predigt der König nicht nur, sondern das lebt er vor. Er lebt vor, was es bedeutet, dass der Größte im Reich Gottes derjenige ist, der sich selbst erniedrigt und anderen dient. Er lässt sich nämlich gefangen nehmen, er lässt sich auspeitschen, er lässt sich an ein Kreuz nageln und er trägt die volle Schlagkraft des Bösen an sich selbst. Und dadurch besiegt er das Böse. Und als er dann nach 3 Tagen mit einem neuen Körper wieder aufersteht und deutlich wird, dass er der Sieger ist und dass mit ihm Gottes neue Welt beginnt, Gottes Neuschöpfung, da erklärt er seinen Jüngern, dass ihm nun alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Matthäus 28. Und nachdem er dann in den Himmel aufgenommen wird und der Heilige Geist ausgegossen wird und Petrus den Menschen erklärt, was passiert ist, da macht er in Apostelgeschichte 2 deutlich, dass Jesus durch seine Auferstehung in Himmelfahrt der von Gott eingesetzte Messias und damit der König der ganzen Welt ist. Es ist also sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, die ihn letztlich zum König machen. Es ist also genau so, wie Jesus es seinen Jüngern immer wieder erklärt hat. Gottes Reich kommt nicht durch Gewalt und Unterdrückung, sondern durch selbstlose Liebe, durch Dienen, durch Erniedrigung, durch Opfer. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, wenn wir von dem Brot essen und den Wein trinken, dann denken wir genau daran und verinnerlichen es. Wir bekennen, dass wir an seinem Sterben teilhaben und dass Gott sich für die Menschen hingibt und dass Gott in Jesus das Böse besiegt hat, indem er sich selbst vom Bösen hat besiegen lassen. Das ist und bleibt, auch wenn wir uns vielleicht daran gewöhnt haben, das ist eine schockierende Botschaft. Weil wir Menschen, wenn wir rausgucken, wir Menschen denken auch nach vielen Jahrtausenden Weltgeschichte immer noch, dass wir dann gewinnen, wenn wir uns gegenseitig umbringen. Schaut euch die Kriege in dieser Welt an. So läuft doch die Welt. Gewalt bringt neue Gewalt hervor und wir schaukeln uns hoch und wir denken, dass wir so gewinnen. Und das sehen wir nicht nur in den großen Kriegen, sondern das sehen wir auch in den Konflikten, die wir miteinander haben. Wir sind oft nicht bereit zu verlieren, uns zu erniedrigen, dem anderen zu dienen, nachzugeben. Und deswegen ist die Welt, wie sie ist. Und wir sind alle gut daran, auf die Mächtigen zu zeigen und sie als böse zu markieren, weil wir selbst damit fein raus sind. Aber sind wir denn so anders? Denken wir nicht auch oft genug, dass wir dann gewinnen, wenn wir Recht haben und wenn der andere klein beigeben muss? Deswegen ist die Welt, wie sie ist. Aber wir, die wir Jesus folgen, wir glauben, dass es einen anderen Weg gibt, dass mit Jesus eine neue Zeit angefangen hat und dass sich wahre Größe nicht in Unterdrückung und sich bedienen lassen zeigt, sondern in selbstloser Liebe und Hingabe. Und genau das bekennen wir, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir nehmen Anteil an seinem Sterben und wir bekennen uns zu Jesus, dem geschlachteten Lamm, der dadurch siegte, dass er bis zum Äußersten liebte, dass er uns diente und sein Leben für uns gab. Das bekennen wir mit dem Abendmahl. Ja, wir essen in gewisser Weise genau diese Geschichte der Liebe und der Selbsthingabe. Und dann gehen wir raus in eine neue Woche und wir wollen so leben, oder? In selbstloser Liebe, indem wir wie Jesus uns für andere Menschen hingeben, indem wir wie Jesus bereit sind zu leiden. Und genau dadurch, das macht das Neue Testament immer wieder deutlich, genau dadurch sind wir Überwinder, genau dadurch sind wir Sieger, genau dadurch triumphieren wir. Nicht, indem wir andere Leute fertig machen und zeigen, dass wir mächtiger sind, sondern indem wir dienen und uns hingeben. Nicht in eigener Kraft, sondern durch den Geist von Jesus, der jetzt schon in uns wohnt. Ja, bis Gottes Neuschöpfung komplett realisiert werden wird, bis Jesus wiederkommt und alles neu machen wird, bleibt so ein Leben ein großes Wagnis. Aber Jesus ruft dir und mir zu, folge mir nach. Wage es, es lohnt sich. Denn wenn du ihm folgst, wenn du für Gottes Reich lebst, dann lebst du schon für das Reich, dem die Zukunft gehört. Und dann lebst du schon jetzt einen Lebensstil, dem die Zukunft gehört, der Zukunft hat. Dann lebst du für andere und dann wirst du erleben, das ist wirkliches Leben, für andere zu leben. Dafür hat Gott uns eigentlich geschaffen. Das ist und bleibt ein Wagnis, das gebe ich zu. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen und uns auf Jesus ausrichten, um über das Sichtbare hinaus das Unsichtbare zu sehen. Wir müssen immer wieder bereit sein, unsere Sicherheiten aufzugeben, ohne Garantie, dass es unbedingt in diesem Leben aufgehen wird. Aber gerade dadurch sind wir Sieger, Überwinder. Ja, gerade dadurch triumphieren wir, indem wir das Wagnis eingeben und glauben. Ja, durch die feste Zuversicht, auf diesem Fest stehen wir, dass Jesus tatsächlich die Herrschaft angetreten hat und dass mit seiner Auferstehung eine neue Zeit begonnen hat. Und festzustehen, diesen Glauben festzuhalten, das schaffen wir nicht alleine, sondern nur in der Kraft von Gottes Geist, der in uns wohnt. Und wir brauchen einander, um uns gegenseitig auch zu ermutigen, auf Jesus uns auszurichten. Und dazu helfen uns auch die Elemente des Abendmahls, um uns das vor Augen zu halten, dass das tatsächlich wahrer Glaube ist und dass darin der Sieg liegt. Und wenn du gleich vom Brot isst und von dem Wein trinkst, die Elemente, die den Tod von Jesus symbolisieren, dann bekennst du dich zu Jesus, zu dem geschlachteten Lamm, der dadurch siegte, dass er bis zum Äußersten liebte und dass er uns diente und sein Leben für uns gab. Und dann bekennst du dich auch zu diesem neuen Lebensstil, dazu, dass der Sieg durch selbstlose Liebe, durch Erniedrigung, durch Dienen und durch Opfer errungen wird und dass Gottes Reich so kommt. Und dann gehst du in die Woche und dann folgst du Jesus. Amen.
Ja, danke, Christopher. Ja, Christopher hat es bereits angekündigt, wir wollen jetzt das Mahl zusammen feiern. Und Christopher hat auch schon angedeutet, dass indem wir essen und trinken von diesen Symbolen des Mahles, wir Jesus bekennen. Das heißt auf der anderen Seite, wenn du dein Leben noch nicht Jesus übergeben hast, dann lass Brot und Wein an dir vorbeigehen. Es schaut keiner danach, aber überlege. Überlege in deinem Herzen, ob es nicht besser ist, diesen Jesus anzunehmen und ihm zu folgen. Wir wollen jetzt ein Lied singen, Dein Kleid für meins. Ja.
Aus Liebe erkauft gehört mein Leben.